SR Info. Bilanz am Abend.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Das russische Militär hat eine Offensive in der Nähe der Stadt Kharkiv begonnen, im Nordosten der Ukraine. Gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über Diskussionen in Deutschland, über die pro-palästinensischen Demos und Besetzungen an Universitäten. Und große Fluten in Brasilien, mörderische Hitze in Südostasien, Folgen der Erderwärmung. Seit Monaten warnen ukrainische Militärs und westliche Beobachter davor, dass der Munitions- und Waffenmangel Folgen haben wird. Zu lange muss die Ukraine jetzt schon auf Nachschub warten. An der Front im Osten der Ukraine hat Russland schon einige Abschnitte zurückerobern können. Jetzt hat die russische Armee offenbar einen Großangriff nahe der ukrainischen Stadt Kharkiv gestartet. Marc Dugge mit Informationen.
Es war ein Überraschungsangriff in den frühen Morgenstunden in der Nähe der Stadt Wowchansk im Nordosten der Ukraine. Gegen 5 Uhr morgens überquerten russische Soldaten die Grenze und die Verteidigungslinien in gepanzerten Fahrzeugen, so das Verteidigungsministerium in Kiew. Demnach gelang es ihnen, rund 1 Kilometer auf ukrainisches Staatsgebiet vorzurücken. Erst dann konnten sie zurückgedrängt werden. Zuvor hatten die Russen die Stadt heftig aus der Luft und mit Artillerie beschossen. Präsident Selenskyj gab sich von den Nachrichten aus der Region Kharkiv wenig überrascht. Auf einer Pressekonferenz sagte er: Russland hat eine neue Welle von Gegenoffensiven in diesem Gebiet gestartet. Wir sind ihnen dort mit unseren Truppen, Brigaden und mit Artillerie begegnet. Ja, sie können dort mehr Kräfte zusammenziehen, das ist eine Tatsache. Aber unser Militär und die militärische Führung haben das erwartet und ihre Kräfte so kalkuliert, dass sie dem Feind mit Feuer begegnen. Jetzt gibt es in dieser Gegend heftige Kämpfe. Wowchansk ist eine 17.000 Einwohnerstadt, nur 5 Kilometer von der ukrainisch-russischen Grenze entfernt. Ein offenbar authentisches Video aus der Stadt, das in den sozialen Medien zirkuliert, zeigt zerstörte und ausgebrannte Häuser. Die Straßen sind voller Schutt. Die Stadt und die Dörfer der Umgebung werden derzeit evakuiert. Die ukrainische Armee hat Reserveeinheiten in die Region geschickt, um die Russen weiterhin zurückdrängen zu können. Der ukrainische Militärgeheimdienst schätzt, dass Russland rund 35.000 Soldaten an der Grenze zur Region Kharkiv zusammengezogen hat. Der ukrainische Militärexperte Serhii Bratschuk im ukrainischen Fernsehen. Diese Gruppen, diese Reserven könnten in der Tat versuchen, tiefer in unser Gebiet vorzudringen. Ich würde mich gern irren, aber ich denke vielleicht 10, 15, 20 bis 30 Kilometer tief, um einen, wenn auch auf den ersten Blick kleinen, aber doch sehr wichtigen Kriegsschauplatz zu schaffen. Ein Schauplatz, der ukrainische Truppen bindet. Das ist das Problem. Derzeit stoßen die Russen gleich an mehreren Frontabschnitten vor, wenn auch nur langsam. Russland versucht, die derzeitige Schwäche der ukrainischen Armee auszunutzen, vorzustoßen und Gelände zu gewinnen, bevor westliche Waffen an der Front eintreffen. Kharkiv, die zweitgrößte Stadt der Ukraine, gilt schon seit längerem als Ziel von Russland. Die Stadt liegt vergleichsweise nah an der russischen Grenze. Viele Militärexperten halten es allerdings für unwahrscheinlich, dass es Russland gelingen kann, die Stadt Kharkiv rasch einzunehmen. Dazu fehlten Russland die nötigen Ressourcen.
Die Palästinenser haben in der UN-Vollversammlung einen neuen Anlauf gestartet. Diesmal erfolgreich. Vor wenigen Minuten hat die Vollversammlung die Rolle der Palästinenser im Gremium deutlich gestärkt und empfiehlt die Vollmitgliedschaft. Bislang haben die Palästinenser nur einen Beobachterstatus. Aber nun muss der Weltsicherheitsrat noch darüber abstimmen. Und dort gibt es Staaten mit Vetorecht, anders als in der Vollversammlung. Antje Passenheim mit weiteren Hintergründen.
Das Votum dafür, dass die Palästinenser ein volles Mitglied der Vereinten Nationen werden, ein starkes politisches Signal der Weltgemeinschaft, aber mehr auch nicht. Denn damit das wirklich passiert und die entsprechende Resolution bindend wäre, müsste vorher der mächtige UN-Sicherheitsrat grünes Licht geben. Und das hat das 15-köpfige Gremium erst im vergangenen Monat verweigert. Israels engster Verbündeter USA hatte den Beschluss für die Vollmitgliedschaft eines palästinensischen Staates mit einem Veto blockiert und die Schweiz und Großbritannien hatten sich enthalten. Die Palästinenser fordern bereits seit vielen Jahren, dass sie ein voll anerkanntes UN-Mitgliedsland werden. Im November 2011 war dieser Antrag schon einmal am Sicherheitsrat gescheitert. Ein Jahr später räumten die Vereinten Nationen den Palästinensern einen Beobachterstatus ein, gegen den Widerstand der USA. Der palästinensische UN-Gesandte Riad Mansour hatte kürzlich in einem Schreiben an UN-Generalsekretär Guterres darum gebeten, das Verfahren wieder aufzunehmen, damit ein Staat Palästina ein volles Mitglied der Vereinten Nationen wird. Ein Veto kann in diesem größten UN-Gremium keiner einlegen. Auch Israels UN-Botschafter Gilad Erdan nicht. Er hat die Abstimmung kritisiert. Er sagt, der Resolutionsentwurf würde den Palästinensern de facto schon den Status und die Rechte eines Staates einräumen, die sie aber noch gar nicht haben. Das würde gegen die Gründungsurkunde der Vereinten Nationen verstoßen.
Währenddessen droht US-Präsident Biden Israel weiterhin mit einem Lieferstopp von Munition, sollte Israel eine große Bodenoffensive auf Rafah starten, also die Einsätze der Armee in der Stadt auch in den Westen ausdehnen. Die Bundesregierung berät nun, was das für deutsche Unterstützung bedeutet. Denn auch die Bundesregierung hat den Export von Waffen nach Israel genehmigt. Sollte sie damit aufhören? Gabor Hallas berichtet über die Debatte.
Es geht um Rafah, eine Stadt ganz im Süden des Gazastreifens. Dort rückt die israelische Armee vor, um Geiseln zu befreien und die Hamas zu zerschlagen. Doch Rafah ist auch ein Ort, wo hunderttausende palästinensische Zivilisten Schutz suchen. Ein Großangriff der Israelis werde Konsequenzen haben, so droht US-Präsident Biden.
They're going to Rafah. I'm not supplying the weapons that have been used historically to deal with Rafah.
Heißt, keine Waffenlieferung für Israel für einen großen Angriff auf Rafah. Der deutsche Verteidigungsminister kann diese Drohung verstehen. Boris Pistorius, gerade auf USA-Reise, sagte im ZDF.
Und ja, wir müssen uns alle die Frage stellen, und ich weiß, dass das alle in der Regierung tun, im Verhältnis zu Israel darauf zu drängen, nicht zu überziehen, auf die Deeskalation zu setzen, Tempo rauszunehmen. Weil das, was jetzt passiert, tut der Region nicht gut und erst recht nicht der notleidenden Bevölkerung im Gazastreifen.
Deutschland ist nach den USA einer der wichtigsten Waffenlieferanten für Israel. Sollte die Bundesregierung also den USA folgen, ebenso drohen, weniger Waffen zu liefern? Pistorius sagte, diese Frage könne er noch nicht beantworten. Für SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner könnte die Aussage des US-Präsidenten auch für Deutschland ein Vorbild sein. Stegner sagte dem Spiegel, keine Waffenlieferung für militärische Operationen ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. Johann Wadephul ist Außen- und Verteidigungspolitiker der Union. Er sagt, die USA seien das Rückgrat der israelischen Sicherheit und das würden sie auch bleiben. Präsident Biden stehe aber innenpolitisch unter Druck. Die aktuelle Situation in der Region habe allerdings die Hamas verursacht.
Hamas treibt ein menschenunwürdiges Spiel mit der Zeit, mit den Geiseln.
Deswegen müssten die USA und auch die deutsche Bundesregierung mehr Druck auf die arabischen Staaten ausüben, die Zugang zu Hamas haben.
Allen in der Region muss klargemacht werden, dass wir eine Lösung der Geiselproblematik brauchen. Sonst hat am Ende Israel keine andere Wahl als ein militärisches Vorgehen.
Deutsche Rüstungsexporte nach Israel, das war gerade Thema vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Nicaragua hatte die Bundesrepublik verklagt, der Vorwurf Beihilfe zum Völkermord. Der Eilantrag wurde abgewiesen. Vor Gericht hatte die Bundesregierung argumentiert, Waffenexporte würden streng geprüft. Bei 98% der seit dem Hamas-Angriff auf Israel genehmigten Exporte handele es sich nicht um Kriegswaffen. Auf diese Argumentation bezieht sich auch die grüne Verteidigungspolitikerin Sarah Nanni.
Die Bundesregierung hat ja mit Blick auf die hohen zivilen Opferzahlen in Gaza ihre Genehmigungspraxis für Kriegswaffen nach Israel längst angepasst. Wir sind also in dem Sinne weiter als die USA, wenn es darum geht, angemessenen Druck gegenüber der Regierung Netanyahu aufzubauen.
Wer genau was liefert, das sagt die Bundesregierung grundsätzlich nicht. Laut Rüstungsexportbericht waren es zuletzt vor allem Panzerfäuste, Munition sowie Zünder für Waffen. Auch Bauteile für die Luftabwehr, Kommunikationsausrüstung, militärische Lastwagen und Sicherheitsglas sollen dazugehört haben.
Über deutsche Waffen für Israel wird jetzt auch in Deutschland verstärkt diskutiert. Fast genauso sehr sorgen die Anti-Israel-Aktionen an einigen Universitäten zurzeit für Aufmerksamkeit. Manchmal sind es vor allem lautstarke Demonstrationen, aber es ist dabei auch schon zu Hörsaalbesetzungen gekommen, also Hausfriedensbruch. Und mancherorts warnen jüdische Studierendenvereinigungen ihre Mitglieder davor, die Hochschulen zu betreten, aus Sorge um ihre Sicherheit. So aufgeheizt ist die Stimmung, zum Beispiel in Berlin. Jetzt hat sich auch die Politik eingemischt. Torben Ostermann berichtet.
Es sind nur wenige an einigen Unis. Und trotzdem haben sie eine Diskussion in Gang gesetzt. Die pro-palästinensischen Demonstrationen an Universitäten in Berlin und Bremen stellen die Hochschulleitungen und die Polizei vor ein Problem. Was ist legitimer Protest und wo wird es antisemitisch? Mehrere hundert Hochschulmitarbeitende kritisieren in einem offenen Brief das aus ihrer Sicht zu harte Vorgehen der Polizei, aber auch der Unileitungen klar. In dem Schreiben heißt es:
Die Versammlungs- und Meinungsfreiheit sind grundlegende demokratische Rechte, die auch und gerade an Universitäten zu schützen sind.
Wie also umgehen mit dem Protest? Mit dieser Frage beschäftigt sich auch die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP. Die Verfasser des offenen Briefes, die sich hinter die Demonstrierenden stellen, hätten sie fassungslos gemacht, so die Ministerin. Statt sich klar gegen Israel und Judenhass zu stellen, würden Uni-Besetzer zu Opfern gemacht und Gewalt verharmlost, sagte Stark-Watzinger der Bild-Zeitung. Es sind ihre deutlichen Worte, die nun wiederum starke Reaktionen auslösen. Ralf Michaels ist Direktor am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht. Er hält die Einlassungen der Ministerin für übergriffig.
Dass die Bundesbildungsministerin sich in der Form, wie sie es getan hat, so massiv aus dem Fenster legt, dass sie bezweifelt tatsächlich, dass diese, ich glaube, 900 Unterzeichnenden, dass die auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, das kann ich mir nur so erklären, dass sie den Brief nicht gelesen hat.
Meron Mendel ist deutsch-israelischer Hochschulprofessor und leitet die Bildungsstätte Anne Frank. Er beobachtet intensiv die Hochschulproteste in den USA, aber auch in Deutschland.
Ich denke, das ist eine wichtige Debatte, die geführt werden muss. Und in dieser Debatte müssen auch die Stimme sein, die auf die Meinungsfreiheit immer wieder verweisen. Die Grenze aus meiner Sicht muss dort gezogen werden, wo Menschen bedroht werden, wenn Terror verherrlicht wird.
Und Menschen werden bedroht. Das BKA verzeichnet für das erste Quartal eine Zunahme an antisemitischen Straftaten. Es sind vorläufige Zahlen, doch die Tendenz scheint eindeutig. Die schrecklichen Angriffe der Hamas auf Israel und die brutale Antwort der israelischen Regierung im Gazastreifen sorgen auch auf den Straßen und Plätzen hierzulande für Auseinandersetzungen. Erst im Februar ist ein jüdischer Student in Berlin krankenhausreif geprügelt worden. Gerade weil die Stimmung derzeit so aufgeheizt ist, müsse mit Augenmaß auf die Proteste geblickt werden, fordert Meron Mendel.
Ich denke, es wäre gut, wenn die Unileitungen, aber auch die Bildungsministerin noch mehr versucht, einen Dialog mit den Protestierenden zu finden.
Mendel rechnet damit, dass die Proteste anhalten und größer werden könnten. Häufig komme das, was an amerikanischen Unis passiert, auch in Deutschland an, nur verzögert.
Es hängen wieder Wahlplakate, auch im Saarland. Was bringen die eigentlich noch heutzutage? Das ist gleich unser Thema nach dem Nachrichtenüberblick von Tanja Philipp-Mura.
Den Krankenhäusern im Süden des Gazastreifens geht der Treibstoff für die Generatoren aus. Ein Vertreter des UN-Nothilfebüros sagte, die Notlage in der Region habe ein noch nie dagewesenes Ausmaß erreicht. 5 Krankenhäuser, 17 kleinere Kliniken sowie zahlreiche Feldlazarette, mobile Ärzteteams und Krankenwagen sind vom Treibstoffmangel bedroht. Sie müssen nach Angaben des UN-Nothilfebüros ihre Dienste einstellen, wenn kein neuer Treibstoff geliefert wird. Über die Grenzübergänge Rafah und Kerem Shalom kämen seit Tagen praktisch keine Hilfsgüter mehr an. Wegen des Treibstoffmangels wurden an mehreren Orten die Müllabfuhr und die Abwasserentsorgung eingestellt. Die neuen Eigentümer von Galeria Karstadt Kaufhof wollen bis zu 100 Millionen Euro in die Kaufhauskette investieren. Wie die deutsche Presseagentur aus Unternehmerkreisen erfahren hat, ist das Geld in den kommenden 2 bis 3 Jahren für die Modernisierung gedacht. Der Heilbronner Universitätsprofessor und Handelsexperte Kortum sieht bei Galeria einen erheblichen Investitionsstau. Nur 10 Warenhäuser seien bisher modernisiert worden. Bei den übrigen 66 Häusern, die bestehen bleiben sollen, schätzt Kortum den Investitionsbedarf auf im Schnitt 20 Millionen Euro pro Filiale. Nach der Verurteilung des Chefarztes der HNO-Klinik wegen sexueller Belästigung will der Vorstand der Uniklinik in Homburg offenbar ein Zeichen setzen. Seit heute Morgen ist der Professor auf der Webseite der HNO-Klinik nicht mehr als Klinikleiter verzeichnet. Zu den Hintergründen gab das Uniklinikum auf SR-Anfrage keine Auskunft. Ein Sprecher verwies auf Datenschutzgründe. Der Professor war vor 2 Wochen wegen zweifacher sexueller Belästigung einer Assistenzärztin im Jahr 2017 vom Amtsgericht St. Ingbert zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Gegen das Urteil wurden Rechtsmittel eingelegt. Der ehemalige Klinikleiter hatte die Vorwürfe stets bestritten. Bei Bauarbeiten am Völklinger Stahlwerk hat am Mittag ein Bagger eine Gasleitung beschädigt. Das haben Saarstahl und die Polizei dem SR bestätigt. Anschließend trat Flüssiggas aus und es wurden erhöhte Gaswerte gemessen. Der Bereich um das Leck sowie der Parkplatz des Weltkulturerbes Völklinger Hütte wurden zeitweise abgesperrt. Die Feuerwehr sprühte Stickstoff in die Gasleitung und stoppte damit den Austritt. Laut Saarstahl wurde niemand verletzt. Es habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung der Bevölkerung bestanden. Der Vorfall habe auf die Produktion keine Auswirkungen. Allerdings kann es in den kommenden Tagen zu einem verstärkten Abfackeln von Gasen im Stahlwerk kommen.
Am 9. Juni ist Kommunal- und Europawahl. Der Wahlkampf dafür ist in vollem Gange. Das zeigt sich nicht zuletzt daran, dass in den saarländischen Städten und Dörfern Plakate hängen. Zum Teil wurden sie auch schon zerstört oder beschmiert. Deshalb ermittelt seit letzter Woche der saarländische Staatsschutz. SR-Landespolitik-Reporter Christian Leistenschneider hat sich mit dem Thema Wahlplakate beschäftigt. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, ob sich das eigentlich noch lohnt, mit diesen Wahlplakaten angesichts all der anderen Angebote sich zu informieren, zum Beispiel in den sozialen Medien.
Ja, also das sollte man nicht unterschätzen. Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat nach der vergangenen Bundestagswahl mal untersucht, welche Wahlwerbung die Bürger denn tatsächlich erreicht. Und da hat die Plakatwerbung am besten abgeschnitten. Über 90% der Wahlberechtigten haben demnach von mindestens einer Partei ein Wahlplakat gesehen. In den sozialen Medien war es hingegen nur ein Drittel. Und das ist ja auch nachvollziehbar. Der öffentliche Raum ist für alle da. Im Internet entscheidet hingegen oft ein Algorithmus, was die Nutzer sehen. Und viele Ältere benutzen das auch gar nicht so häufig. Wahlplakate haben also eine besondere Breitenwirkung. Und darum sind sie für die Parteien weiterhin ein wichtiges Mittel.
Was wollen denn die Parteien mit den Plakaten erreichen?
Grundsätzlich wichtig ist vor allem klarzumachen, dass überhaupt eine Wahl stattfindet. Denn das haben viele Bürger gar nicht unbedingt auf dem Schirm. Die Mobilisierung der Wähler ist also eine entscheidende Funktion der Plakate. Gerade bei der Kommunal- und der Europawahl, wo die Wahlbeteiligung teils deutlich unter der von Bundestagswahlen liegt. Und dann wollen die Parteien sich natürlich als die beste Wahl empfehlen, sozusagen den Wählerinnen und Wählern ihr politisches Angebot darbieten.
Zu diesem Angebot gehören sowohl Inhalte als auch Kandidatinnen und Kandidaten. Auf den Plakaten sind sehr häufig Kandidaten zu sehen. Manchmal nur mit Namen, oft mit eher allgemeinen Slogans oder Botschaften. Gibt es da einen Trend zu mehr Personalisierung auf Kosten politischer Inhalte?
Also der Politikwissenschaftler Jürgen Mayer von der Uni Kaiserslautern-Landau, der auf politische Kommunikation spezialisiert ist, verneint das. Die These werde in der Forschung zwar schon lange diskutiert, es sei empirisch aber nicht festzustellen, dass es in den vergangenen Jahren zugenommen hat. So hat bereits in den 1950er Jahren die CDU groß mit ihrem Kanzler Konrad Adenauer plakatiert. Und gerade bei der Kommunalwahl ist es durchaus sinnvoll, die Kandidaten auf den Plakaten in den Mittelpunkt zu rücken. Denn es muss einerseits bekannt gemacht werden, dass sie für den Stadtrat oder den Ortsrat kandidieren. Und andererseits kann dabei ein Wiedererkennungseffekt eintreten, weil die Menschen die Kandidaten von Begegnungen von vor Ort schon kennen.
Zusammengefasst, was macht ein gutes Wahlplakat aus?
Ein wichtiger Faktor ist, dass nicht nur die Fläche der Plakate, sondern auch die Zeit, die die Menschen ihnen widmen, sehr begrenzt ist. Auch darum spielen laut dem Forscher Mayer Bilder eine große Rolle, denn die generieren schneller Aufmerksamkeit als Text und das ist nun mal die entscheidende Währung in der Werbung, zu der Wahlplakate ja auch gehören. Deshalb wäre es auch eine eher schlechte Idee, die Plakate mit Inhalten zu überfrachten. Um politische Inhalte ausführlicher zu transportieren, eignen sich eher andere Formate, wie etwa Briefe oder Wahlkampfveranstaltungen. Andererseits kann es aber durchaus funktionieren, in wohldosierter Weise Kandidaten mit bestimmten Attributen zu verknüpfen. Also ein Porträtbild in Verbindung mit Schlagworten wie engagiert, kompetent, erfahren. Da bleibe bei den Menschen schon mal was hängen, sagt Mayer. Für wirklich entscheidend für die Wahlentscheidung hält Mayer die Plakate allerdings nicht. Wie gesagt, es geht vor allem um Mobilisierung.
SR-Landespolitik-Reporter Christian Leistenschneider über den Einfluss von Wahlplakaten vor den Europa- und Kommunalwahlen. Was für Wassermassen. Es hat jetzt wochenlang außergewöhnlich geregnet im Süden von Brasilien. Vor allem der Bundesstaat Rio Grande do Sul ist betroffen und da vor allem die Stadt Porto Alegre. 1,9 Millionen Menschen in 435 Ortschaften sind in Not. Unsere Korrespondentin Anne Herberg war dort unterwegs. Es ist eine Region, die von deutschen Einwanderern geprägt ist.
Es war nichts zu machen. Stunde um Stunde stieg das Wasser, bedeckte erst die Straße, floss unter den Glastüren hindurch in die Lobby, die Treppe hoch, Holzstufe um Holzstufe, bedeckte es Jahrhunderte deutscher Einwanderungsgeschichte unter sich. Der ganze Ausstellungsbereich wurde überschwemmt. Uralte Musikinstrumente, historische Trachten, landwirtschaftliches Gerät, Druckmaschinen der ersten Zeitung hier, der Deutschen Post. All diese Gegenstände, die von der Kolonisierung vor 200 Jahren erzählen. Der Historiker Rodrigo Luiz de Santos leitet das Geschichtsmuseum von São Leopoldo. Wiege der deutschen Einwanderung in Brasilien, so der offizielle Titel der Stadt im Ballungsraum von Porto Alegre. Hier kamen vor 200 Jahren die ersten Siedler an, darunter Rodrigos Urahnen, die Kochs, die wie Tausende aus dem verarmten Hunsrück flohen, um in Südbrasilien ein neues Leben aufzubauen. Auch ihr Erbe liegt nun unter schlammbraunen Fluten, die ein Drittel der gesamten Stadt unter sich begraben haben. 180.000 der 200.000 Bewohner der Stadt seien betroffen, sagt Bürgermeister Ari Vanazzi per Videocall aus der Notunterkunft. Auch sein Haus wurde zerstört. Meine Familie und ich konnten uns retten. Unser Haus, unsere Bücher, unsere Geschichte wurde zerstört. Die Situation ist dramatisch. Wir hatten hier noch nie so viel Regen. In 48 Stunden hat es 600 Millimeter geregnet. Dabei haben wir ein gutes Hochwasserschutzsystem, das Mitte der 1960er Jahre mit deutscher Technik gebaut wurde, finanziert von der deutschen Regierung. Aber gegen diesen Regen kamen die besten Deiche nicht an. Das ist unsere Situation im Moment. Er muss sich um gebrochene Dämme kümmern, zerstörte Brücken, verzweifelte Nachbarn. Die Zufahrtsstraßen nach São Leopoldo sind unpassierbar. Die Stadt läuft auf Notstrom, doch das Benzin geht aus, genauso wie das Trinkwasser. Auch Essen ist mittlerweile knapp. Zu den umliegenden Gemeinden auf dem Land ist die Kommunikation abgebrochen. Mehr als 100 Tote wurden im Bundesstaat inzwischen geborgen, genauso viele werden noch vermisst. Insgesamt sind im Bundesstaat Rio Grande do Sul 850.000 Menschen betroffen. Und der Regen hört nicht auf. Von Kriegsszenarien spricht Gouverneur Eduardo Leite. Es brauche einen regelrechten Marshallplan zum Wiederaufbau. Die Bundesregierung hat entsprechende Hilfen unbürokratisch in Aussicht gestellt. Präsident Luiz Inácio Lula da Silva spricht von einer Klimakatastrophe. Es brauche auch einen Aktionsplan zur Vorbeugung solcher Katastrophen. Zweimal hat er die Region bereits besucht. Die Bilder seiner Überflüge sind apokalyptisch. Wir werden ganz neu anfangen müssen, sagt Museumshistoriker Rodrigo Luiz de Santos. Wie vor 200 Jahren die deutschen Siedler, die hierher kamen.
Extreme Regenfälle wie in Südbrasilien sind die eine Seite der Medaille, eine Folge der Erderwärmung. Die andere Seite der Medaille, starke Hitzewellen, gibt es ja auch immer häufiger. Europa zum Beispiel zählt zu den Regionen, die von steigenden Temperaturen besonders betroffen sind. Nirgends sind in den vergangenen 30 Jahren die Werte so steil nach oben gegangen wie hier. Aber auch Südostasien ist stark betroffen. Dort leiden die Menschen derzeit unter der längsten Hitzewelle seit Jahrzehnten. Temperaturen von mehr als 40 Grad jeden Tag seit Wochen. Jennifer Johnston berichtet.
Die Straßenverkäuferin Bupa Nakin dreht in Thailands Hauptstadt Bangkok Fleischbällchen auf einem Grill. Manchmal ist mir schwindelig. Kaltes Wasser hilft. Sie versucht, im Schatten zu bleiben, so gut es geht. So heiß habe sie es noch nie erlebt, erzählt sie einem Reporter der Nachrichtenagentur AFP. An ihrem Stand hält Bonsri Wankev mit seinem Roller. Er ist Essenslieferant und den ganzen Tag auf Bangkoks Straßen unterwegs, wo es wenig Bäume und Schatten gibt und sich die Betonflächen besonders aufheizen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich zusammenbreche, wenn ich draußen bin. Aber ich habe keine Wahl, ich muss arbeiten. Wer kann und genug Geld hat, bleibt in Wohnungen, Cafés und Büros mit Klimaanlagen. In Thailand, Myanmar oder Vietnam warnen Behörden die Menschen, wegen der Hitze vor die Tür zu gehen. In Kambodscha hat die Regierung die Unterrichtsstunden für Schülerinnen und Schüler um 2 Stunden pro Tag verkürzt, um die Kinder vor der massiven Mittagshitze zu schützen. In einer Erklärung des Kinderhilfswerks UNICEF heißt es, im asiatisch-pazifischen Raum seien mehr als 240 Millionen Kinder von einer Vielzahl von Krankheiten und sogar dem Tod bedroht, wegen immer heißerer und längerer Hitzewellen. Klimaexperten führen die aktuelle Hitzewelle auf den Klimawandel zurück, verstärkt durch einen starken El Niño. Ein Wetterphänomen, das alle paar Jahre auftritt und sehr heißes, trockenes Wetter mit sich bringt. Ich habe den Eindruck, dass die Ernsthaftigkeit des Klimawandels nicht erkannt wird, sagt Professor Benjamin Horton, Klimawissenschaftler an der Nanyang Technological University in Singapur. Nächste Woche um diese Zeit wird es eine andere klimabedingte Katastrophe geben. Menschen werden auf tragische Weise ums Leben kommen oder ihr Hab und Gut verlieren. Und das nur, weil man nicht auf uns gehört hat. Horton forscht seit 25 Jahren zum Klimawandel. Die Erkenntnisse von ihm und seinen Kollegen würden jedoch ignoriert, was sie zunehmend frustriere. Mehr als 40 Grad Celsius zeigt das Thermometer in Südostasien teilweise an. Die gefühlte Temperatur liegt weit höher, bei mehr als 50 Grad. Lebensgefährlich für Tiere und Menschen. In Vietnam treiben hunderttausende Fische tot an der Wasseroberfläche eines Sees. In Kambodscha kühlen Tierpfleger Elefanten mit feuchten Tüchern. In Thailand sind bereits 30 Menschen an den Folgen der Hitze gestorben. Für den Monat Mai, in dem eigentlich die Regenzeit beginnt, ist es in Südostasien viel zu trocken. Professor Benjamin Horton sagt, in Zukunft werden die Hitzewellen noch häufiger kommen. Leider werden sie in Zukunft noch heißer sein. Sie werden noch länger andauern und immer mehr Menschen betreffen, bis wir das Problem lösen. Und das Problem ist, stoppt die Emission von Treibhausgasen. Stop emitting
greenhouse gases. Extreme Hitze in Südostasien. Jennifer Johnston hat berichtet. Jedes Jahr sterben etwa 127.000 Menschen in Deutschland durchs Rauchen. Es ist die häufigste vermeidbare Todesursache in den Industrieländern. Deshalb fordert der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blinert, strengere Gesetze. Und es gibt jede Menge Tipps und Handreichungen, um es Menschen leichter zu machen, aufzuhören. Eine aktuelle Mitmachaktion heißt Rauchfrei im Mai. Daran nehmen 6.000 Leute teil. Johann Weckenbrock hat einen von ihnen begleitet.
130.000 Zigaretten hat Christian David geraucht, mit gerade mal 31 Jahren. An seine erste kann er sich noch genau erinnern.
Hinterm Dorfzelt mit 15. Damals gab es Klassenkameraden, die dann am Zigarettenautomat die EC-Karte ausgeliehen haben. Und dann konnte ich damals schon rauchen. Das war gar kein Problem.
Hi. Hi.
Es ist Samstagabend. Vor einem Späti in Berlin-Charlottenburg glüht Christian David langsam vor, in Jeanshose und schwarzer Adidas-Jacke. Zum Bier gehörte für ihn immer auch die große Schachtel mit 25 Zigaretten. Seine treuen Partybegleiter, zu treu, findet er mittlerweile.
Du wirst beherrscht von diesen Fluppen, die da in der Packung schlummern und immer darauf warten, geraucht zu werden. Diese Sucht, die macht wirklich auch was mit einem Alltag.
Damit soll deshalb Schluss sein. Aber wird Christian David das schaffen, den ganzen Abend ohne Rauchen, zum ersten Mal im Club ohne Zigaretten? In Deutschland raucht jeder Vierte. Das ist viel im europäischen Vergleich. Werbung an Tankstellen, ein niedriger Preis und die bunten E-Zigaretten mit Blaubeer- und Pfirsichgeschmack gefallen vor allem den Jüngeren. Laut der Stiftung Gesundheitswissen wünscht sich die Mehrheit der Deutschen strengere Gesetze. Das sehen auch die Passanten hier auf der Straße so.
Ich arbeite auch an der Schule und sehe auch, wie kleine Kinder immer häufiger, schon ab 12 Jahren oder so, dazu greifen, jetzt auch mit dem E-Zigaretten-Trend.
Hätte ich damals vielleicht nicht so viel Werbung gesehen, wäre ich vielleicht auch kein Raucher geworden.
Wir haben ja auch einen absoluten Gesundheitstrend. Da finde ich es auf jeden Fall gut, dass das strenger reguliert werden sollte.
Als Drogenbeauftragter der Bundesregierung hat sich Burkhard Blinert deshalb die Aktion Rauchfrei im Mai ausgedacht. Das Konzept? Tägliche Tipps gegen das Rauchverlangen.
Rauchausstieg funktioniert am besten unter Anleitung, funktioniert am besten, wenn man motiviert wird, um tatsächlich am Ende des Monats rauchfrei zu sein.
Christian David hat den Handy-Newsletter abonniert.
Zum Beispiel an Tag 1. Man soll ein Gedicht auswendig lernen. Finde ich eine schöne Idee.
Er macht sich auf den Weg zu seinen Freunden und dann in den Club. Nach ein paar Stunden auf der Tanzfläche zieht Christian David Bilanz.
Ich habe, weil wirklich der Druck relativ groß wurde, Kaubonbons gekauft. Meinen Begleitern ist auch aufgefallen, wie doll ich mit dem Bein wippe und wie nervös ich mit den Händen auftippe.
Die Tipps haben funktioniert, zumindest für ihn. Aber bis Ende Mai sind es noch ein paar Feiertage und Partynächte.
Ich könnte mir vorstellen, dass es immer wieder Situationen geben wird, in denen ich strugglen werde. Ich glaube aber, dass es für mich eine gute und wichtige Sache ist, aufzuhören, dauerhaft. Auch wenn die Sucht nie enden wird.
Rauchfrei im Mai, eine Aktion der Bundesregierung. Zum Wetter im Saarland. Der Tag geht klar und trocken zu Ende. In der Nacht 12 bis 5 Grad. Morgen durchweg sonnig und trocken und frühsommerlich warm. 22 Grad maximal im St. Wendler Land und 26 Grad an Saar und Mosel. Der Sonntag beginnt freundlich, aber spätestens am Abend kommen vielerorts Schauer und Gewitter bei bis 26 Grad und die neue Woche geht wolkig und nass los. Auch Gewitter und Starkregen kann es geben. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.